Willkommen und danke, dass ihr da seid bei diesem Grillwetter. Ich werde einen Vortrag in 5 Punkten halten und bin gespannt auf eine Diskussion. Das heißt, ich hoffe, dass wir hinterher, also dass jede zuerst Flüchtling oder Migrant oder Migrantin. Also der offizielle UNHCR-Begriff für Flüchtlinge sind, dass die Leute, die auf der Flucht sind vor einer politischen oder religiösen oder rassistischen Verfolgung Opfer sind. Und UNHCR, also die hohe Flüchtlingsorganisation von der UNO, unterscheidet zwischen Flüchtlinge, Binnenvertriebene, Rückkehrer, Asylsuchende und Staatenlose. Und in diesen Unterscheidungen, in dieser Kategorien befinden sich laut dieser Organisation 43 Millionen Menschen. Davon bekommen 50 Millionen Flüchtlinge und 50 Millionen Binnenvertriebene den Schutz von der UNO-Organisation für Flüchtlinge. Das heißt, wenn man alles zusammenrechnet, es bleiben 13 Millionen, die nicht den Schutz von der UNHCR genießen, die trotzdem geschätzt werden als auf der Flucht. Von diesen 30 Millionen registrierten Asylsuchenden sind weniger als 1 Million Asylsuchende, das heißt Leute, die tatsächlich Asyl beantragen in einem anderen Land als ihre Heimat. Und 4 von 5 Flüchtlingen befinden sich in einem Land der dritten Welt. Also alle Flüchtlinge praktisch kommen aus Ländern der dritten Welt und 4 von 5 finden auch Zuflucht oder Asyl in einem Land der dritten Welt. Das heißt, es gibt noch 1 von 5 Flüchtlinge, die in einem Land, in einem Industrieland Zuflucht findet und davon ist nicht die Bundesrepublik Deutschland das erste Zielland, sondern die Vereinigten Staaten als zweites kommt Frankreich und als drittes erst die Bundesrepublik Deutschland. Flüchtlinge werden laut der Definition von der UN zu Flucht gezwungen. Und die UNO unterscheidet ganz, ganz deutlich zwischen Flüchtling und Migrant. Und Migrant suchen zumeist aus eigenem Antrieb Möglichkeiten, ihren wirtschaftlichen Status zu verbessern. Das heißt, Boat People, die sich in Booten von der afrikanischen Küste nach Europa aufmachen, sind überwiegend Migranten und nicht Flüchtlinge, laut Definition der UNO. Also Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen beschließen, auszuwandern, die nicht von ihren aber die werden noch durch ihren Heimatstaat geschützt. Die Flüchtlinge, die sind also Migranten, die sind nicht Flüchtlinge. Flüchtlinge werden von ihrer Heimat nicht geschützt. Das ist die Definition, die Migranten und Migrantinnen von Flüchtlingen ganz deutlich unterscheidet. Also ich stelle die Hypothese, dass diese Definition vollkommen verjährt ist. Und die Definition der UNHCR war aktuell in der unmittelbaren Nachkriegszeit und hat nach meiner Einschätzung ganz eindeutig seine Gültigkeit verloren. Klimaflüchtlinge zum Beispiel werden nicht als Flüchtlinge anerkannt und Armutsemigranten sind auch nicht als Flüchtlinge anerkannt, auch wenn das Elend, vor dem sie fliehen, von regierungsnahen Eliten unterhalten wird, die sich daran bereichern und gar nicht von den Regierungen bekämpft werden, aus guten Gründen, die profitiert davon. Also das heißt, der Schutz von der Heimat genießen diese Leute auch nicht. Also ob das richtig und gerecht ist, sie nicht als Flüchtling und sie keinem Schutz genießen zu lassen, das bezweifle ich sehr. Also ist ein Arbeitsmigrant nicht vor allem ein Armutsflüchtling? Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt zwar, dass eine Person wird nicht zum Flüchtling erklärt, weil sie als solcher anerkannt wird, sondern es wird anerkannt, dass sie bereit ein solcher ist. Also Flüchtling sein ist nicht von der Anerkennung als Flüchtling abhängig, sondern ergibt sich von der von der Situation. Also da ich die Hypothese aufgeworfen habe, dass eigentlich Armutsmigrantinnen und Armutsmigrant Flüchtlinge sind im eigenen Sinne des Wortes, möchte ich mich am zweiten Punkt dann mit dem Thema Frauen und Armut beschäftigen. Vor, glaube ich, 25 Jahren oder sind es vielleicht etwas mehr, hat Ahuja, die bekannte indische Menschenrechtsbekämpferin, diesen sehr berühmten Satz gesagt: die Frauen sind die Hälfte der Menschheit, sie beziehen aber ein Zehntel des Einkommens und besitzen ein Hundertstel von dem Vermögen. Und dieser Satz hat leider wenig von seiner Aktualität verloren. Nach wie vor sind fast 70% der Ärmsten Mädchen und Frauen. Man definiert die Ärmsten, die eine Milliarde Leute, also die Milliardengrenze ist seit 2009 überschritten, eine Milliarde Menschen, die unter 1,25 Dollar pro Tag haben. Und laut, also unter dieser Armutsgrenze ist es absolut nicht gegendert, also die Statistik ist überhaupt nicht gegendert nach Frauen- und Männerunterschieden. Das heißt, man weiß nicht genau, ob sich tatsächlich mehr Frauen als Männer unter dieser Grenze befinden, aber das ist geschätzt von UN Women, also die neue UN-Organisation für Frauen, die 2010 gegründet worden ist. Es wird geschätzt, dass sich 70% Frauen und Mädchen unter dieser Armutsgrenze befinden. Laut UN Women, also schon wieder eine ganz andere Statistik, befinden sich 200 Millionen Menschen in einem Migrationsprozess. Also das sind jetzt nicht mehr Flüchtlinge. Wir sprechen von einer ganz anderen Thematik, die Migration. Und das ist vor allem die Arbeitsmigration. Und da sind mehr als die Hälfte von diesen 200 Millionen Menschen. Also wenn ich erinnern darf an die ersten Zahl, die ich genannt habe, 43 Millionen Personen suchen Flucht nach UNHCR und laut UN Women sind es 200 Millionen, also mehr als dreimal so viel. Natürlich sind sie in einem Migrationsprozess, nicht unbedingt verfolgt von ihrem Heimatland, und mehr als die Hälfte sollen Frauen sein. Das sind auch Schätzungen. Keiner kann das ganz genau wissen. Durch die Wander, also es ergeben sich drei Grundkonstellationen in dieser Wanderbewegungen. Ein Mann arbeitet sehr oft saisonweise auf einer Baustelle oder in der Landwirtschaft. Ein Mann wandert langfristig, also das ist die zweite Konstellation, ein Mann wandert langfristig und nimmt Frau und Kinder mit oder lässt sie nachkommen. Und im Zielland ergibt sich dann eine Familiensituation, die so wie in der Heimatland war. Die dritte Konstellation ist, die Frau wandert alleine. In dieser drei Konstellationen hat es ganz unterschiedliche Folgen für Frauen und für Kinder. In der ersten Konstellation, wo der Mann allein wandert und saisonweise abwesend ist, bleibt die Frau, die alleinerziehend mit ihren Kindern im Herkunftsland. In der zweiten Konstellation kommt die Frau nach und wird sehr oft auf ihre Rolle in der Heimatland, in dem Zielland zurückgeführt. Das heißt, sie darf nicht mehr als das, was sie im Heimatland durfte, und wird im Zielland praktisch diese traditionelle Rolle wiederfinden, die ihr im Heimatland zugewiesen worden ist. Und die dritte Konstellation, wenn eine Frau allein wandert und ihre Kinder nicht mitnimmt, dann ist es überhaupt nicht symmetrisch. Das heißt, in der meisten Fälle trägt der Vater für die Kinder keine Verantwortung, sondern die Frau war vorher schon alleinerziehend. Und wenn sie wegwandert, dann müssen die Kinder in irgendeinem Obhut genommen werden, meistens der Großeltern. Und das hat auch ganz schwerwiegende Folgen für die Migrationsbereitschaft der Nachfolgegeneration. In diesen drei Konstellationen sind die Familienstrukturen sehr stark mit eingenommen von der Migrationsprozess. Und es ist auch, sind auch sehr viele alleinstehende Frauen, die Arbeitsmigrantinnen sind und die alles machen, um eine Arbeit zu finden und auf Familiengründung deswegen auch verzichten, also sich eben mit keinem Partner festlegen, damit sie überhaupt wandern können aus ihrem Land, wo sie kein Perspektive haben. Und diese, also das ist zum Beispiel der Fall in Indonesien, wo fast alle Frauen davon träumen, in Saudi-Arabien im Pflegebereich zu arbeiten oder in anderen arabischen Ländern mit einem hohen Lebensstandard wie Bahrain oder solche Länder. Und da verzichten sie auf Familiengründung und brechen mit der traditionellen Frauenrolle. Also das ist in der Tradition nicht so, dass man ledig bleibt. Also das ist praktisch nicht vorgesehen. Also in dem persönlichen Erleben gibt es einen guten Grund dafür, dass Frauen eher wandern, um Arbeit zu finden, eher als auf die Flucht sich befinden. Es gibt gute pragmatische Gründe. Wenn die Armut in der Heimat unerträglich ist und man flieht davor, dann ist es ein Scheitererlebnis. Also das bringt ein ziemlich pessimistisches Menschenbild und Weltbild mit sich. Wenn man aber auswandert, um Arbeit zu suchen, ist es ein Erfolgserlebnis. Dann verstärkt die Persönlichkeit und das ist ein positives Erleben, eine positive Erfahrung für die Person. Und das ist besonders, ich glaube, das ist besonders wichtig für Frauen, die sehr oft viktimisiert werden, also auf eine Opferrolle zurückgeführt werden. Viktimisierung, also man ist Opfer von Armut und man muss deswegen fliehen, widerspricht total Empowerment. Und wenn Frauen sich wirklich Kraft holen wollen, dann versuchen sie dieses Fluchtereignis eher zurückzudrängen und sich als positive Wanderinnen, Migrantinnen, Arbeitsmigrantinnen zu empfinden. Und so stellen sie sich auch vor. Das gehört auch Pragmatismus deswegen, weil ein Asyl so unwahrscheinlich geworden ist. Also in Deutschland sind die Asylquoten gerade bei 2%. Das heißt, also ein Asylantrag stellen führt dazu, dass man in 98% der Fälle zurückgeschoben wird in sein Heimatland. Und das wissen die meisten auch. Und deswegen befinden sie sich weder offiziell noch in ihrem eigenen Erlebnis und ihrer eigenen persönlichen Erfahrung auf der Flucht, sondern in einem Wanderungsprozess. Weltweit sind 100 Millionen von diesen Arbeitsmigrantinnen Hausangestellte, also Arbeitsmigrantinnen war jetzt mit einem großen I zu verstehen. Von diesen 100 Millionen Hausangestellte sind 83% weiblich, also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Wanderungsziel, Hausangestellt zu werden. Und von diesen 100 Millionen sind 53 Millionen noch registriert. Also fast die Hälfte ist illegal, ist in Schwarzarbeitsverhältnissen oder ist gar nicht existent für Rechtsansprüche. Also es ist kaum möglich, dann Rechtsansprüche zu erheben. Davon profitiert natürlich schonungslos die Arbeitgeberoberschicht. Arbeitgeber sind natürlich mittelschichtige und Oberschichtfamilien in den Zielländern, die dann diese Frauen 14 Stunden am Tag arbeiten lassen, praktisch einsperren, also sie isolieren sie, damit sie nicht in Gespräch kommen mit anderen Hausangestellten, bis zur Einsperrung. Also manche sind wirklich eingesperrt in dem Haushalt während der ganzen Woche oder einige sogar jahrelang. Sie werden sehr schlecht bezahlt unter dem gesetzlichen Mindestlohn und keiner guckt, weil das im Haushalt ist, das ist in der Privatsphäre. Und da sind die Verstöße gegen das Arbeitsrecht einfach nicht nachweisbar. Also keiner kann sie schützen oder für sie eintreten. Die ILO, die Internationale Labour Organization, versucht eine internationale Konvention über Domestic Workers, also über Hausangestellte, durchzusetzen. Aber dadurch, dass diese Arbeitsform von Unsichtbarkeit gekennzeichnet ist, ist es wirklich sehr schwierig und sind nicht überall Migrantinnen, die diese Arbeit machen, sind aber immer Randgruppen. Also es können auch Leute aus dem eigenen Land, aber nicht aus der Mehrheit Ethnie oder nicht aus der Mehrheit Gesellschaft. Das sind sehr oft eben Randgruppen. Also viele Frauen, also die Stigmatisierung von der Frauen, die in diesem Randgruppen, sowieso dieser Randgruppen angehören, wird noch verstärkt durch die Hausarbeit, weil eben Hausarbeit eine Stigmatisierung dazu beinhaltet. So werden in Deutschland Polinnen und Ukraininnen, also in ganz Westeuropa praktisch, die sind uns die bekanntesten davon, aber in nordafrikanischen guten bürgerlichen Haushalten arbeiten tausende Schwarzafrikanerinnen und in Saudi-Arabien, wie gesagt, philippinische und indonesische Frauen, die man auch auf dem Erscheinen sofort als indonesisch oder Philippinin abstempeln kann und stigmatisieren kann. In Japan sind es Koreaninnen und die werden auch als Randgruppe bezeichnet. So, eine Verbesserung ihrer Situation streben Millionen von Frauen durch diese Domestic Work, also durch diese Haushaltsstellen. Aber sehr oft bleiben sie ihr Leben lang gesellschaftlich abgestempelt und wirtschaftlich ausgebeutet. Und das sind die typischen Working Poors. Also das sind Leute, die sich niemals oberhalb von ihrer Lebensstandard erheben werden. Und das Wenige, was sie verdienen, werden sie ins Heimatland schicken. Und nicht alle können jedes Jahr, mindestens einmal pro Jahr, zu ihren Kindern zurück. Das heißt, es gibt sehr viele, die die ganze Kindheit ihrer Kinder praktisch im Ausland bleiben und alle 5 Jahre zum Beispiel einmal ihre Kinder besuchen. Die Kinder werden dann natürlich von den Großeltern oder anderen Verwandten großgezogen. Und das hat auch gesellschaftliche Folgen für die Herkunftsländer. So, dazu gibt es die Innenmigration zu Arbeitsplätzen in der Industrie, insbesondere in die exportierte Textil- und Elektrobranche. Das gibt es sehr viel in China. In China sind Arbeitsmigranten nicht außerhalb, sie sind innerhalb. Das heißt, es gibt in China eine Residenzpflicht für alle. Jeder Bürger muss da wohnen, wo er eben geboren ist oder aufgezogen worden ist. Und hat auch seine bürgerliche Rechte in diesem Land, dieser Provinz. Und diese Provinzen sind sehr groß, sie können fast halb so groß wie oder größer als die ganze Bundesrepublik insgesamt sein. Aber China ist eben so ein Riesenland. Und die Entwicklung von den industriellen Zentren in China ist sehr unterschiedlich. Also an der Küste sind industrielle Zentren und Häfen, die sehr weit industrialisiert und entwickelt sind. Und im Festland, innerhalb von den ländlichen Regionen von China, sind sehr unterentwickelte Gegenden, wo man keine Arbeit findet, wo auch das westliche Lebensstil vollkommen exotisch ist und wo die Leute keine Perspektive haben. Und wenn sie aber in die Küste wandern und da einen Arbeitsplatz finden, sind sie Migranten. Sie sind Migranten im eigenen Land. Sie dürfen nicht wählen, da wo sie arbeiten. Sie dürfen nur in Notunterkünften von ihrem Arbeitgeber wohnen. Sie dürfen sich keine Wohnung mieten oder so. Sie dürfen ihre Kinder, wenn sie mit migriert sind, nicht in die Schule schicken. Also ganz viele Einschränkungen von ihrem bürgerrechtlichen Status. Das heißt, eigentlich sind sie Migranten, so wie wenn sie Ausländer wären. Also sie kommen aus China. Also es sind China hat es geschafft, seine internen Migrantenproblematik zu schaffen, ne? So durch diese Residenzpflicht. So, der Vorteil davon ist das, so das wird immer wieder von Sinologen oder von Leuten, die China sehr gutmütig betrachten. Der Vorteil davon ist, dass außerhalb von diesen großen Städten, die sich sehr stark entwickelt haben und industrialisiert haben, gibt es keine Slums, wie wir sie in Südamerika zum Beispiel kennen oder so. Es gibt keine Slums, weil eben die Leute nicht hier wohnen dürfen. Und die Arbeitgeber, wenn sie Leute aus dem Inland kommen lassen, müssen für ihre Unterkunft sorgen. Und meistens werden sie auf dem Firmengelände eine Unterkunft haben, wo sie nicht raus dürfen und wo keiner andere rein darf. Also diese Firmengelände sind abgesperrt von der Außenwelt und auch die Journalisten aus Europa dürfen niemals rein. Also was da passiert, kann man sich auch vorstellen, ne? Was arbeitsrechtlich und alles. Also die Frauen, die sich auf diesen Migrationsprozess einlassen, hoffen sich dadurch ein bisschen mehr Selbstständigkeit und ein auch so geringes Ankommen, auf dem sie allein verfügen. Und das ist das, was sie dazu bringt. Und diese Verbesserung der Lebenssituation trägt auch dazu bei, dass die Kinder es möglich wird, zum Beispiel in die Schule zu gehen oder dass es den Kindern ein wenig besser geht. Deswegen lassen sich diese Migrationswilligen nicht bremsen. Also viele Gesetzgebungen sind vollkommen gescheitert, also um zu vermeiden, dass indonesische Frauen zum Beispiel in Saudi-Arabien kommen, sind unterschiedliche Gesetzgebungen vollkommen fehlgeschlagen. Also die Verschärfung der Grenzkontrollen und alles wirkt überhaupt nicht. Also die Frauen kommen trotzdem. Das Verhandlungsspielraum gegenüber den Arbeitgebern aber wird enger. Je schärfer die Gesetzgebung ist, um einzureisen, umso enger wird es für die Frauen irgendwie, was mit ihrem Arbeitgeber zu verhandeln. Das heißt, die Ohnmachtstellung der Arbeitnehmerinnen wird verstärkt und verfestigt durch die Verschärfung der Einreisebedingungen. Die Regulierungsversuche der Arbeitsmigration unterliegen eigentlich einer grundlegenden Heuchelei. Einerseits bleibt die Nachfrage der Ober- und Mittelschicht des Ziellandes nach billigen Haushaltshilfen vollkommen ungebrochen und andererseits schwächen schärfere Einreisegesetze die Arbeitsmigranten und Migrantinnen zusätzlich. Also sie müssen sich die Dienste, um einreisen zu können, müssen sich die Dienste eines Einreisehelfers suchen. Und das ist ein Beruf, der überall auf der Welt unheimlich verbreitet ist jetzt. Einreisehelfer. Ein Einreisehelfer hat etwas mehr Kenntnisse des Ziellandes als die Migrationswillige, hat etwas mehr Ahnung von der Sprache, hat etwas Erfahrung auch, hat andere Migrantinnen zur Einreise geholfen und lässt sich dann natürlich die Einreise auch bezahlen. Und das kann ganz schön profitabel werden, Einreisehelfer zu werden, sodass es Leute gibt, die auch bereit sind, Einreisehelfer zu werden, wenn die Einreise ganz, ganz illegal ist. Da spricht man eben von Schleuser, da ist schon eine andere Stufe erreicht. Ein Schleuser macht sich nämlich strafrechtlich strafbar, Einreisehelfer eigentlich nicht. Und dann diese Verschärfung der Einreisebedingungen diese Stufung der Antworten zufolge. Also das sind nicht die Migrantinnen, die praktisch diese Stufe von dem Schleuser, also um illegal einzuwandern, muss man einen Schleuser haben. Und die Migrantinnen wählen nicht, ob sie einen Schleuser nehmen oder nicht. Die sind dazu gezwungen, durch die Verschärfung der Einreisebedingungen im Zielland. Und die dritte Stufe, wenn ein Schleuser auch nicht ausreicht, das ist die Stufe des Menschenhandels. Also das heißt, wenn ein Schleuser, wenn die Einreisebedingungen so dermaßen schwierig sind, wie sie jetzt in Europa sind, in Westeuropa, um in Westeuropa reinzukommen, kommt man nicht mit einem Einreisehelfer. Man kommt auch nicht mit einem Schleuser meistens, sondern mit einem Menschenhändler. Das ist die gängigste Praxis, um in Europa zu kommen. Also diese Stufen, wie gesagt, werden nicht von den Migrantinnen bestimmt, sondern von dem Gesetzgeber des Ziellandes. Heutzutage zielen in allen Industrieländern die Regierungen darauf, diese Migration zu unterbinden. Und das Armutsgefälle zwischen armen und reichen Weltteilen war nie so groß, wie sie heute ist, oder steigt immer noch. Und je schwerer die Einreise, umso höher der Preis. Und umso schwächer die Migration oder die Migrantin oder der Migrant gegenüber dem Schleuser. Und das macht umso wahrscheinlicher der Übergang zu Menschenhandel. Menschenhandel entsteht eben in dieser Konstellation von Fluchtdrang und Ohnmacht am Rande eines unerreichbaren Ziellandes und im Zuge der Verschärfung der Einreisebedingungen. Werden die Fälle, wo es sich um einen normalen Einreisehelfer handelt, immer weniger. Und die Fälle, wo es im Bereich der organisierten Kriminalität sich bewegt, werden immer zahlreicher. Nein, das gilt für alle. Nur Frauen haben etwas mehr zu verkaufen, um ihren Preis, und dazu komme ich. Die horrenden Preise der Einreisen, die von Menschenhändlern verlangt werden, können nicht anders aufgebracht werden als mit sexuellen Diensten. Also und deswegen sind auch Frauen auf dieser Schiene unheimlich viel, also zahlreicher als Männer. Es gibt auch Männer, die zu Prostitution gezwungen werden. Das werde ich absolut nicht, will ich überhaupt nicht ignorieren. Aber es sind unheimlich viel mehr Frauen, weil der Markt einfach für Frauen unheimlich größer ist. Also Frauen sind deswegen besonders Opfer von Trafficking, auch wenn es sehr wohl auch Männer betrifft, das ist klar. 2 Millionen Frauen werden pro Jahr nur in Europa verkauft. Und 2/3 davon, von diesen 2 Millionen, geben an, dass sie gewusst haben, dass sie in der Prostitution zugeführt werden würden. Aber die Gewaltsituation in der eigenen Familie und die Lebensbedingungen im Heimatland sind so viel schlimmer als das, was sie sich als unter Prostitution in einem reichen Land vorstellen, dass sie das trotzdem wollen. Das heißt, sich zeitweise zu prostituieren, wird als Lösung gesehen, um die Migration überhaupt möglich zu machen in einem reichen Land Europa. Meistens haben sie das akzeptiert in völliger Ignoranz, Unkenntnis von dem Milieu, von dem Rotlichtmilieu hier. Und in völliger Unkenntnis davon auch, in welcher Sklaverei-ähnlichen und Abhängigkeiten, Sklaverei-ähnlichen Bedingungen und Abhängigkeiten sie leben würden. Und man darf auch nicht vergessen, dass wenn ich 2/3 freiwillig oder ich sage lieber bereitwillig der Prostitution zugeführt werden, bleibt immer nur 1/3, die das überhaupt nicht gewollt oder gewusst hat und die trotzdem der Prostitution zugeführt wird. Also ob freiwillig oder nicht, wie gesagt, diese Freiwilligkeit stelle ich sehr in Frage, ich sage lieber bereitwillig. Sie werden eingeschüchtert und mit Vergewaltigungen und Gewalt in allen Formen werden sie gefügig gemacht und mit emotionellen Druckmitteln abhängig gemacht. Das heißt, sehr oft wird die Familie in Herkunftsland auch mit einbezogen, weil die Menschenhändler damit rechnen, dass diese Frauen partout nicht wollen, dass ihre Familie in Herkunftsland davon erfährt, dass sie in der Prostitution sind. Also nützen sie diesen Druckmittel, um die Prostituierten auch gefügig zu machen und sie in ihren Händen zu behalten. Die Menschenhändler nutzen die Traumatisierung und die daraus resultierende Hilflosigkeit aus. Und die Tatsache, dass sie die Landessprache nicht kennen oder wenig kennen, meistens schützen sie sich selbst vor dem Gesetz. Das heißt, die Menschenhändler werden in den seltensten Fällen auch selbst strafrechtlich belangbar, weil sie die Frauen sozusagen legalisieren. Also sie versuchen ihnen entweder Papiere zu beschaffen oder sie verheiraten sie oder wie auch immer. Und wenn sie die Papiere haben im Zielland, dann bleiben diese aber in den Händen von den Menschenhändlern, die werden nicht an der Frau ausgehändigt. Also durch diese weibliche Migrationsarbeit wachsen Millionen Kinder ohne ihre Mutter auf, erzogen oder mindestens betreut von Großeltern oder anderen Verwandten. Und die Schwächung der Familienstrukturen, die daraus entsteht und die halbwegs Verwahrlosung der Kinder, trägt dazu bei, die nächste Generation der potenziellen Menschenhandelopfer vorzubereiten. Weil diese Kinder, die eben ohne ihre Mutter aufgezogen werden, die sehr oft auch, wenn die Mutter einen gewalttätigen Ehemann verlassen hat, die Kinder wachsen jetzt mit oder ohne den Schutz der Mutter vor diesem eben geflohenen Gewalttäter, auch wenn die Großeltern sind auch weniger mit der Erziehung, also mit dieser ganzen Betreuung und Erziehung vertraut. Und die nächste Generation der Leute, die migrationswillig sind und die auch nicht die Kraft oder die Möglichkeit haben, sich vor Menschenhandel zu schützen, die wird eben da vorbereitet durch diese vielen Familien, die zerrissen sind. Also Europa bekämpft offiziell Menschenhandel und Gewalt. Und im Dezember 2010 wurde auf europäischer Ebene eine Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Menschenhandel und zum Opferschutz beschlossen. Und darin wird Menschenhandel als schwere Straftat identifiziert, also das ist eine Straftat, die gegen mehrere Grundrechte verstößt. Aber in Deutschland ist die Umsetzung von dieser Richtlinie noch überhaupt nicht im Gange. Im Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung wird juristisch gesehen als Vergehen und nicht als Verbrechen eingestuft. Das ist ein Vergehen. Das ist so wie zu schnell auf der Autobahn fahren oder durch eine Baustelle irgendwas. Also das ist wirklich ein Vergehen. Und die europäische Richtlinie verlangt zum Beispiel auf einen Verzicht auf Strafverfolgung der Opfer, was in Deutschland immer noch der Fall ist. Also ich habe noch gestern ein Gerichtsurteil gelesen gegen eine Nigerianerin, die mit 16 Jahren eingeschleust worden ist. Und mehrmals, also die wurde verhaftet, ist geflohen, ist normal, ist in einem, ist nicht geflohen, ist in einer Jugendeinrichtung eingewiesen worden, wo sie geflohen ist und wurde wieder in der Prostitution gefunden und verhaftet, weil sie minderjährig war. Und das war unheimlich schwierig, dass sie nicht abgeschoben worden ist, ohne ausgesagt zu haben gegen ihre Zuhälter. Und die hat auch sich sehr schwer getan durch die emotionale Abhängigkeit gegen ihre, in diesem Fall eine Zuhälterin, auszusagen. Also das heißt, wenn man nicht auf die Strafverfolgung der Opfer verzichtet, kann man nie die richtige Drahtzieher erwischen. Also man ist wirklich darauf angewiesen, diese Opfer zu stabilisieren, ihnen ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, damit sie überhaupt bereit sind, auszusagen, als Zeuge irgendwie zu erscheinen und den Mut haben, auch die ganze Abhängigkeiten gegenüber ihren Zuhältern zu brechen und sich ganz gezielt als Opfer Zeugen zu identifizieren. Und das erlaubt die deutsche Gesetzgebung heutzutage nicht. Eine Frau hat lediglich 6 Wochen in Deutschland, bevor sie abgeschoben wird. Und in diesen 6 Wochen, eine vollkommen traumatisierte Frau und emotional abhängig gemachte Frau wird niemals aussagen. Die braucht viel länger, um sich zu stabilisieren, um da dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Und wenn man auf diese Verfolgung der Opfer nicht verzichtet, dann kann man auch die richtigen Menschenhändler nicht erfassen. Das ist aber das, was die europäische Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Menschenhandel einfordert. Da hat Deutschland noch ganz viel nachzuholen. Die meisten europäischen Länder übrigens auch. Ja, also mein dritter Punkt ist dann Schlüsselwort Schutz. Also man hört immer wieder im Zusammenhang mit Frauen in der Migration, dass sie geschützt werden müssen vor den Menschenhändlern, vor Verstößen gegen das Arbeitsrecht, vor Ausbeutung jeder Art etc. Und diese wohlwollende Absicht ist im Widerspruch gegen sein Ziel, leider. Vor lauter Schutz bleiben nämlich Frauen schutzbedürftig. Der Schutz von Frauen ist übrigens der Grundstein der ganzen patriarchalen Argumentation, um Frauen zu unterdrücken. Und zwar nicht erst jetzt im 21. Jahrhundert, sondern seit mindestens 30.000 Jahren. Die ganze Palette der Einschränkungen, die wir als Frauenrechtsverletzungen anprangern, diese ganze Einschränkungen sind eigentlich zum Schutz der Frauen da. Und die werden von einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung auch als Schutz empfunden. Das heißt, diese Kleiderordnungen, das Fachverbot jetzt berühmt geworden durch deren Bekämpfung eben, diese zahlreichen Berufsverbote bis zum Eingriff in der Bewegungsfreiheit, Reduzierung der Lebenswelt auf das Haushalt, juristische Unmündigkeit, Eingriffe gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Zwangsverheiratung etc. Das alles ist zum Schutz der Frauen da. Also das heißt, die Frauen sind nicht Subjekt des gesellschaftlichen Handelns, sondern sie sind Gegenstand des gesellschaftlichen Handelns, von diesen ganzen Maßnahmen. Und es liegt auf der Hand, dass gerade dieser Schutz ist es, die Frauen schutzbedürftig macht und gerade dieser Schutz der Frauen-Empowerment in dem Weg steht. Also man kann nicht Frauen-Empowerment auf einerseits wollen und gleichzeitig auch Frauen gegen alles Mögliche schützen wollen. Und leider sind nicht die Frauen selbst das oberste Ziel von diesem Schutz, sondern der Schutz ist eigentlich gemeint für die Ehre. Und was ist die Ehre? In vielen gesellschaftlichen patriarchalen, also in vielen Gesellschaften, die noch von patriarchalen Machtstrukturen geprägt sind, ist die Ehre die oberste Richtlinie. Das ist nicht die Frau selbst als Person. Die Ehre organisiert die ganze Familienstrukturen und da Familienstrukturen eigentlich Teil sind von der Gesellschaftsstrukturen und nicht das Gegenteil, Ehre organisiert auch die ganzen Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Personen als einzelne Subjekten werden der Ehre unterordnet. Also das ist ein Wert, der oberhalb von Frauen und von Männern steht. Warum werden Frauen also geschützt? Sie werden geschützt, weil sie der Behälter oder die Wohnstätte sind von dieser übergeordneten Wert, nämlich die Ehre. Die Männer sollen also die Ehre schützen. Und diese Ehre befindet sich innerhalb von Frauenkörpern und Frauenseelen. Also müssen Männer die Frauen deswegen schützen. In diesem intellektuellen Konstrukt, der meistens völlig unbewusst verinnerlicht wird, sind Frauen und Männer gleichermaßen völlig verfangen und stellen das am allerwenigsten in Frage. Das wird von Generation zu Generation übernommen. Die Ehre ist kollektiv. Sie gilt und funktioniert für eine ganze Gruppe, also die ganze erweiterte Familie, und sie steht natürlich über Personenrechte. Diese von Ehre strukturierten Gesellschaften jagen viele Frauen, sobald sie ein wenig mehr Schulbildung oder Weltoffenheit genießen können, in die Flucht. Das heißt, Ehre selbst, und das heißt der Schutz selbst, ist ein Fluchtgrund. Das ist vollkommen widersprüchlich, aber das ist so. Sobald eine Frau ein wenig mehr erfahren darf, also durch etwas mehr Schulbildung oder so, flieht sie diese Verhältnisse, die sie schützen sollten. Und meistens, um aus dieser Gruppe zu fliehen, diese Gruppe, wofür die ganze Ehre gilt, müssen sie aus dem Land fliehen. Deswegen konnte ich einige Beispiele von solchen Patriarchatflüchtlingen, so kann man sie nennen, in der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier, also in der Dasbachstraße, einige von den Asylantinnen, die ich da treffen konnte, sind tatsächlich Patriarchatflüchtlinge. Sie sind nach einem sehr plötzlich entschiedenen und sehr unorganisierten Flucht gelandet, in Deutschland gelandet. Und das erste Gefühl, was sie überrollt hat, ist das Schuldgefühl gegenüber ihrer Mutter. Weil die Mutter ist sie, die ihnen das Unterordnen unter den patriarchalischen Strukturen hätte beibringen sollen. Und die Mutter ist es, die gescheitert ist, wenn die Frau geflüchtet ist. Und das ist für diese Frauen unheimlich schwierig. Und das Erste, worum sie sich sorgen, wenn sie in der Erstaufnahmeeinrichtung sind, ist nicht ihr eigenes Schicksal, das ist das Schicksal ihrer Mutter, wofür sie das Schlimmste befürchten können. Also zum Beispiel, dass sie ermordet wird oder Säureattentat bekommt oder sonst irgendwas. Also es ist die Schuld der Ungehorsamkeit der Tochter muss die Mutter voll tragen. Und diese Mutter ist neu in dem Heimatland, wo diese Ehre noch gilt. Und nach einigen Tagen beginnt ein langsames und schmerzhaftes Verlernen von unbewusst verinnerlichten patriarchalen Zwängen. Und der führt nämlich von Schutzbedürftigkeit zum Empowerment. So, denn ich habe angefangen, über die Erstaufnahmeeinrichtung zu sprechen. Das ist auch, damit fange ich auch meinen vierten Punkt an. Die 4 von 5 Bewohner in der Erstaufnahmeeinrichtung sind männlich. Die wenigsten Frauen sind da allein und die meisten sind mit ihrem Ehemann und manchmal Kindern da. Und die kollektive Unterbringung am Anfang des Aufenthalts in Europa ist ziemlich schwer zu ertragen. Also sie verbietet ihnen Selbstbestimmung, auf deren Suche sie eben geflohen sind. Also sie sind einer patriarchalen Gesellschaft geflohen oder politischen Zwängen geflohen und befinden sich dann in Europa in einer Einrichtung, wo sie auch sehr wenig Selbstbestimmung haben. Diese kollektive Unterbringung ist zwar provisorisch, die dauert normalerweise 6 Wochen und dann kommen sie im Transfer. Und dieser Transfer ist wiederum auch manchmal sehr schwer, weil die meisten Kommunen, die Asylsuchende aufnehmen in Rheinland-Pfalz, sind auf dem Land, also sind ziemlich ländliche Kommunen. Und für Familien, die aus städtischen Gebieten kommen, ist es ziemlich schwer, sich dann plötzlich auf dem Land zu befinden mit unbekannten Tieren. Also eine Frau hat mich gefragt, ob Kühe auch spucken. Und diese 6 Wochen erstmal, die sind, also die, wo sie in der Erstaufnahmeeinrichtung sind, müssen sie die Mahlzeiten annehmen, die man ihnen vorlegt. Sie haben keine Möglichkeit zu kochen und sie haben auch sehr wenig Geld. Sie können auch Kleider nur in der Kleiderkammer erwerben, also wo Secondhand-Kleider da verkauft werden. Sie werden in Mehrbettzimmer untergebracht, ohne Privatsphäre, also wenig Privatsphäre und ohne Sanitäranlagen. Lediglich Frauen haben einen Schlüssel von ihrem Zimmer, aber es war auch ein Recht, dass sich die Mitarbeiter der Beratungsstelle für Flüchtlinge haben das errungen, dass die Frauen überhaupt einen Schlüssel bekommen von ihrem Zimmer. Das ist schon der Minimal an Privatsphäre. Also es gibt eine Herrenetage und eine Frauenetage, aber trotzdem sind Frauen sehr oft also Opfer von Übergriffen oder von Situationen, wo sie in Unsicherheit geraten, insbesondere weil die unterschiedlichen Geschlechterrollen der Ursprunggesellschaften ab und zu aufeinander klaffen. Und also Männer aus Iran oder Pakistan, die nie Frauenbeine gesehen haben, sind vollkommen destabilisiert, wenn sie plötzlich Frauen in ganz normalen europäischen Kleidung sehen und haben den Eindruck, dann angemacht zu werden und reagieren deswegen auch unangebracht. Und Frauen können das auch als Belästigung empfinden. Also es dauert eine Weile, bis Männer und Frauen sich in einer sich von der Vorurteilen und Vorschriften der Ursprungsgesellschaft befreien können. Immerhin bilden sich in diesen 6 Wochen auch viele Freundschaften. Aber die können hinterher nicht mehr gepflegt werden, weil wenn die Familien dann in Transfer gehen, das heißt verteilt sind auf die unterschiedlichen Kommunen im Rheinland-Pfalz, haben sie Residenzpflicht, also eben das Thema von unserer Ausstellung. Die Ausstellung ist sehr auf Berlin und Berliner Region konzentriert, aber immerhin gibt es diese Residenzpflicht überall. Also die meisten Länder haben immer noch eine Kreisresidenzpflicht. Das heißt, wenn eine Familie in Berdenkastel-Kues zugewiesen wird, finden sie da eine Wohnung und bekommt ein wenig Hilfe von der Beratungsstelle oder wenn überhaupt der Kontakt kommt. Aber auf jeden Fall darf sie Trier nicht mehr besuchen ohne einen triftigen Grund. Und wenn sie wieder Leute kennengelernt hat in der Erstaufnahmeeinrichtung, zum Beispiel aus derselben Heimat, diese Leute werden nicht automatisch nach Berdenkastel-Kues transferiert, sondern auch nach Saarburg oder nach, ich weiß nicht wo, ganz woanders nach Kaiserslautern oder ganz woanders in Rheinland-Pfalz. Und sie können sich hinterher nicht mehr besuchen wegen der Residenzpflicht. Die Asylanträge dauern meistens 2 Jahre. Und wie gesagt, wenn kein Hindernis zur Abschiebung ist, dann werden 98% der Asylbewerber hinterher abgeschoben. In einigen Fällen besteht ein Abschiebehindernis. Und wenn zum Beispiel ein Krieg ausgebrochen ist in ihrem Heimatland und innerhalb von diesen 2 Jahren, da wird nach diesen 2 Jahren am Ende von dem Asylurteil das Aufenthaltsstatus geändert. Sie bekommen eine sogenannte Duldung. Das heißt, dass sie nur noch so lange auf dem Boden der Bundesrepublik geduldet werden, bis sie in einen Flieger gesteckt werden können, wenn sich die Lage in der Heimatland reguliert hat. Entweder in Richtung ihrer Heimat oder aber in einem Nachbarland, weil es gibt viele Übernahmeabkommen zwischen Ländern, also Herkunftsländer von den Asylbewerbern. Das heißt, einer aus Guinea kann nach Guinea-Bissau abgeschoben werden, wo die offizielle Landessprache nicht dieselbe ist. Das ist in einem Fall Französisch, in einem anderen Fall Portugiesisch. Und die sprechen nicht unbedingt die Sprache von dem Land, aber das wird einfach so übernommen. Es gibt Länder, die gegen Geld Pässe für irgendwelche Asylbewerber ausstellen. Also wenn die deutsche Behörde Probleme hat, um jemanden nach Kasachstan auszuweisen, fragt sie in der georgischen Botschaft, könnten Sie nicht bitte einen Pass für diesen Mann jetzt ausstellen? Und die georgische Botschaft gibt einen Preis. Ja, für so und so viel machen wir das. Und dann bekommt der Mensch aus, ich weiß nicht welches Land, aus dem Kaukasus, dann plötzlich einen georgischen Pass und muss abgeschoben, darf laut deutscher Gesetzgebung abgeschoben werden. In Georgien nämlich, nicht in Kasachstan, also nicht in einem anderen Kaukasusland, wo er vielleicht herkommt. Also solche Fälle habe ich in der Erstaufnahmeeinrichtung erlebt. Ich spreche über keine Theorie, das ist wirklich Praxis. Also die Ablehnung des Asylantrags, auch wenn sie erwartet wird, ist für viele Flüchtlinge ein Schock, auch wenn sie damit rechnen konnten. Plötzlich wird die Sicherheit, in der sie in der Bundesrepublik gelebt haben, 2 Jahre lang ein Provisorium. Und die Grausamkeit der Zustände, die sie geflüchtet sind, werden ihnen noch einmal ganz präsent. Und sie fürchten sich dann ganz akut um diese Zustände und fragen sich ganz verzweifelt, hat es sich verbessert, hat es sich verschlechtert in diesen 2 Jahren, wo ich meine Heimat nicht mehr kenne. Die Duldung wird je nachdem für 3 Monate oder 3 Wochen oder 3 Tage erstellt. Das heißt, alle, wenn man 3 Tage Duldung hat, muss man nach 3 Tagen nochmal in die Ausländerbehörde, um sich das erneuern zu lassen. Oder man läuft jedes Mal die Gefahr, natürlich abgeschoben zu werden. Es gibt Leute, die auf freiem Fuß in die Ausländerbehörde gehen, um eine Verlängerung der Duldung zu bekommen, und die mit den Handschellen rauskommen zwischen 2 Polizisten und direkt zum Flughafen gebracht werden. Also die Duldung verschließt die Zukunft deren Empfänger. Sie oder er, also der Migrant oder die Migrantin, hat mit der Duldung nur noch diese paar Wochen oder diese paar Monate bis zu einem erschreckenden Sprung ins Ungewisse, insbesondere wenn da durch diese Rücknahmeabkommen dann ganz unterschiedliche Länder gewählt werden. Sie oder er kann nur noch ausreisepflichtig deklariert werden und innerhalb von einigen Stunden zum Flughafen transportiert werden. Ohne, also wie gesagt, die Vorbereitung auf die Fahrt kann entweder auf 3 Monate oder auf 3 Wochen oder auf 2-3 Tage reduziert werden, je nachdem, wie lange die Duldung ist. Doch die Heimatländer müssen nur ihre Mitbürger zurücknehmen oder die Bürger aus einigen Nachbarländern, mit denen sie Rückübernahmeabkommen haben. Und es wird sehr oft gibt es unklare Staatsangehörigkeiten. Also eine unklare Staatsangehörigkeit ist neben einem Krieg auch ein Grund, um nicht abgeschoben zu werden. Also viele dann vollkommen verzweifelte Asylbewerber versuchen dann mit allen Mitteln ihre Staatsangehörigkeit zu verschleiern. Das heißt, um nicht ausreisepflichtig zu werden, muss man weiterhin als Geduldeter erklärt werden. Und um nicht ausreisepflichtig zu sein, darf man keine klare Staatsangehörigkeit haben. Es gibt in Rheinland-Pfalz eine ganz spezielle Stelle, die versucht, solche Fälle zu klären, also Clearingstelle nennt sie sich. Die Ausländerbehörde hat dann die Hilfe angeworben von ausländischen Beamten von den jeweiligen Zielländern, was nicht so ganz laut Flüchtlingskonvention nicht so ganz geht eigentlich. Also sie lässt sich praktisch helfen von den unterdrückenden Regimen, die Leute geflüchtet sind. Zum Beispiel, es gab chinesische Beamten in der Clearingstelle in Rheinland-Pfalz, die dann Dissidenten, also es waren ganz offensichtlich Dissidenten, auf ihre Staatsangehörigkeit versucht haben zu befragen. Und diese Befragungen, die laufen nicht so, wie eine Befragung in Deutschland laufen sollte oder in Europa, also in einem demokratischen Land. Diese Befragungen laufen nämlich, wie sie in China eben laufen. Also das heißt, mit lauter Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Misshandlungen und desgleichen. Also diese Mittel, die Mittel, die da eingesetzt werden, unterliegen nicht dem deutschen Recht, sind ausländische Behörde. Und da wird praktisch ein Auslandsstatus künstlich geschaffen. Bei diesen Klärungen muss man ganz schön viele Situationen, ganz unterschiedliche Situationen unterscheiden. Also manche Flüchtlinge verschleiern absichtlich ihre Staatsangehörigkeit, das ist nicht zu verneinen, das ist ihre letzte Chance, überhaupt in Europa zu bleiben. Aber es gibt unheimlich viele Fälle, wo wir beobachtet haben, dass die Flüchtlinge überhaupt nichts dafür konnten, dass sie keine Staatsangehörigkeit hatten. Zum Beispiel, sie waren aus einem Gussstaat, also so wie Kasachstan oder diese ehemalige UdSSR-Staaten. Sie hatten, das Land gibt es erst seit der Wende. Vor der Wende waren sie in Deutschland, haben sie in Deutschland Asyl gesucht. Nach der Wende sind sie nicht mehr gewünscht in ihrem Heimatland, weil sie einen russischen Pass hatten und der gilt jetzt nicht mehr. Also solche Sachen. Oder sie hatten eine doppelte Staatsangehörigkeit, das gibt es auch. Viele Länder erkennen gegenseitig die doppelte Staatsangehörigkeit von den Mitbürgern des anderen Landes. Aber diese Anerkennung, die wechselt auch. Ab und zu erkennen einige Länder die Möglichkeit von der doppelten Staatsangehörigkeit ab. Plötzlich gibt es die doppelte Staatsangehörigkeit von diesen 2 Ländern nicht mehr. Dann müssen sich die Leute für ein Land entscheiden. Und das Land A verdächtigt sie, von dem Land B relevant zu sein und das Land B von dem Land A. Also die werden praktisch als Ping-Pong-Ball dazwischen geschleudert und können nirgendwo Papiere bekommen. Das ist wirklich nicht ihre Schuld. Also das ist wirklich die Unfähigkeit der dortigen Behörde, dass sie keine Pässe bekommen. Aber trotzdem werden sie von der Clearingstelle als potenzielle, also als Verdächtige betrachtet, ihre Identität, ihre Staatsangehörigkeit absichtlich zu verschleiern. Obwohl sie wirklich von 2 Ländern wie ein Ping-Pong-Ball abgeschoben werden. Also wenn eine Stadt keine Einreisepapiere ausstellen will, wie gesagt, gibt es auch mal Geld von der Auswärtigen Amt, um dazu zu helfen. Und meistens wollen aber die Staaten gar keine Einreisepapiere ausstellen, wenn es sich um ethnische Minderheiten handelt. Wenn ein Mensch dann in Deutschland ist und er gehört eben der Roma in Kosovo und hat die normalerweise die kosovarische Staatsangehörigkeit, dann wird Kosovo alles unternehmen, um diesen Mensch nicht zurückzunehmen. Und ja, es gibt auch Fälle, wo die diplomatische Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland, Frankreich, das Herkunftsland auch ausgespielt werden. Also das heißt, das Herkunftsland sagt, ja, wir nehmen diejenigen, die in Deutschland sind, aber nicht diejenigen, die aus Frankreich kommen oder umgekehrt. Dann müssen Frankreich und Deutschland ihre Asylpolitik dann absprechen gegenüber dieses Land. Also sind ganz komische Konstellationen. So, ich bin fast am Ende. Ich wollte noch sagen, dass das mit dem, wenn das gar nicht klappt, also wenn die Leute überhaupt keine Lösung haben und die Behörde sie unbedingt loshaben will, übt sie einen steigenden Druck auf die Leute. Und dieser Druck gipfelt praktisch in der Abschiebehaft. Abschiebehaft ist ein Gefängnis, das noch stärker gesichert ist als ein JVA, also wo völlig... Also wo die Leute völlig in Isolation eingesperrt werden. Und ich glaube, das wurde in 2003, glaube ich, gebaut. Und die Zahl der Häftlinge, die da eingesperrt werden können, übersteigt bei weitem die Zahl der tatsächlich Inhaftierten drin. Und da es sehr teuer ist, hat sich die Ausländerbehörde in Rheinland-Pfalz überlegt, wie man das Abschiebehaft voll machen könnte. Also es gab eine Zeit lang unheimlich viele Einweisungen ins Abschiebehaft bei Leuten, wo man den Eindruck hatte, die können sowieso nicht für ihre unklare Identität oder unklare Staatsangehörigkeit. Also die Insassen sind nicht nur Alleinstehende, sondern auch manche Familien haben dann, also man versucht auch auf manche Familien Druck auszuüben, indem man ein Elternteil einsperrt im Abschiebehaft. Also die Zustände in diesem Abschiebehaft in Ingelheim sind dramatisch. Also es vergeht keine Woche ohne einen Selbstmordversuch oder solche dramatischen Fälle. Also es ist ganz schlimm. Die Alternative. Was ist die Alternative? Wenn die Leute unter Druck gesetzt werden und partout nicht ins Abschiebehaft wollen und auch nicht abgeschoben werden wollen und können, verschwinden sie einfach in die Illegalität. Das ist eine sehr unsichere Situation und das ist Lebensumstände, worunter Frauen insbesondere leiden. Das bringt sie in Zwänge, sich einen Ort zu finden, wo sie in einigermaßen sicher und diskret wohnen können. So begehen sich Frauen in unklaren Abhängigkeitsverhältnissen noch viel mehr als Männer. Männer können immer wieder mal untertauchen, ohne sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu begehen. Aber Frauen, der Übergang zu Schutz von einem Mann, der ihnen ein Wohnort anbietet, und der Übergang zu reale Obdachlosigkeit oder ich nenne das Obdachunfestigkeit, ist fließend. Das heißt, eine Frau wird sehr oft auch dazu gezwungen, ihre Selbstbestimmungsrechte aufzugeben, um überhaupt ein Obdach zu haben. Und die meisten Frauen, die sich in dieser Situation wiederfinden, haben tatsächlich einen Ort, in dem sie gegen eine Gegenleistung wohnen dürfen. Und man weiß gar nicht, mit welcher Häufigkeit diese Gegenleistung sexueller Art ist. Also das ist der Übergang zur Prostitution auch fließend. Obdachunfestigkeit kennzeichnet nicht auch die Situation von Frauen in diesen Gemeinschaftsunterbringungen. Also Abschiebehaft ist die eine, wo immer wieder sexuelle Übergriffe passieren. Und sie haben, also ja. Mein fünfter und letzter Punkt wäre die Radikalisierung der Ehrenproblematik. Aber da habe ich wenig vorbereitet, weil vor lauter Überfluss von Informationen wusste ich nicht, wie ich das... also das ist ein Thema, was Terre des Femmes, mein Verein, unheimlich beschäftigt. Und eben heute ist nochmal eine Pressemitteilung in die Öffentlichkeit gekommen von Terre des Femmes über... Es ist ein wenig lächerlich, aber das ist trotzdem ein Thema. Das Jungfernhäutchen. Also das ist ein ganz brennendes Thema, ein ganz aktuelles Beispiel, wie sehr sich die Ehrenproblematik, die Ehre, die geschützt werden muss durch den Körper der Frauen, wo, wie alles sich konzentriert auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und jungen Mädchen. Die praktisch die Ehre der ganzen Familie wohnt zwischen den Beinen von den Mädchen, von den Töchtern, von den Schwestern, von den Frauen. Und da ist, also die Selbstbestimmungsrechte von Frauen werden partout eingeschränkt, die Mädchen werden eingeschüchtert, damit sie bloß nicht vorehelichen Sex haben, damit sie bloß nicht vor dem traditionellen Heirat irgendwie einen Freund haben oder eine Beziehung eingehen, weil eben die Ehre besteht daraus, dass man die Töchter der Familie dann als Jungfern in die Ehe gehen. Es gibt in Berlin eine Beratungsstelle, die die letzten Zeiten, also eine medizinische Beratungsstelle, wo Gynäkologen und Allgemeinärztinnen arbeiten, die hat vor einigen Jahren Terre des Femmes zu einer Positionierung aufgerufen, weil sie immer wieder angefragt worden, also die Ärztinnen dort sind immer wieder angefragt worden für Jungfernhäutchenrekonstruktion, also Hymenrekonstruktion von Frauen aus arabischen Ländern, wo die Ehre so zwar praktisch so wichtig ist, wo die ganze Gesellschaftsstrukturen mit der Ehre strukturiert sind. Und diese jungen Mädchen müssen praktisch fürchten, als unverheiratbar zu gelten, und das heißt vollkommen abgestoßen zu werden von ihren Familien, wenn sie nicht Jungfer sind bei der Hochzeit. Und dabei gibt es ganz vollkommen biologisch nicht greifbare Vorstellungen von frauenärztlicher, aus frauenärztlicher Sicht absolut absurde Vorstellungen, weil also es wird sehr oft gesagt, ja, die Frau muss bluten bei dem ersten Geschlechtsverkehr, und das ist in nur ein Drittel der Fall. Also biologisch gesehen, ganz normal, also in nur ein Drittel der ersten Geschlechtsverkehr wird blutig, weil der Hymen einfach sehr flexibel ist und also das Geschlechtsverkehr kann sehr gut erfolgen, ohne dass irgendwas eingerissen wird, je nachdem, wie die Anatomie der jegliche Frau ist. Und diese, das war in Europa vor 200 Jahren auch so, dass man diese Jungfernsein unheimlich hoch gestellt hat, als Wert über die Personenrechte, über die Selbstbestimmungsrechte gestellt hat. Ich meine, dass das wird jetzt in Deutschland seit 5 oder 6 Jahren immer mehr ein Thema, und das ist vielleicht in einem Zusammenhang zu sehen mit der Radikalisierung der Ehrenvorstellungen in dem Heimatland. In der Türkei oder in anderen von Ehre strukturierten Gesellschaften sind die Mentalitäten weitergekommen, schon viel moderner zum Teil als diese Mentalitäten, die man in der Zielgesellschaft, also in dem Zielland findet, in dieser Migrationsgesellschaften. Das heißt, Frauen, die ein wenig Schulbildung genossen haben und die sich in dieser Mutterrolle im Zielland wiederfinden, die sie in der Heimat versucht haben, innezuhaben und die ihnen aufgelegt worden ist, verstärken ihre Vorstellungen von Ehre und von Tradition. Das heißt, alles, was wichtig war, wird im Zielland noch wichtiger, auch wenn es sie absondert von der Aufnahmegesellschaft oder vielmehr eben deswegen, weil es sie absondert von der Rest der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das eine Gefahr ist, die man mit Integrationsbemühungen ganz gut entgegnen kann. Und diese Integrationsbemühungen, ich denke, dass seit 2003 erst Deutschkurse, kostenlose Deutschkurse für Migranten vorgesehen sind. Und das ist ein gravierendes Mangel, das wir tragen jetzt durch die Radikalisierung von jungen Musliminnen, die ihre Töchter, ihre Schwester noch mehr unterdrücken im Namen der Islam oder im Namen von irgendwas. Diese Radikalisierung ist eine Antwort auf die mangelnde Integration von den früheren Generationen. Und da tragen die Frauen als Wohnstätte der Ehre, die diese ganze Gesellschaft dann strukturiert, praktisch die ganze Last auf sich. Naja, damit möchte ich vielleicht erstmal enden und ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche, dass Sie auch sehr viele Beiträge und Diskussionsansätze haben.